Ja, wie Marco gerade schon gesagt hat, ist das heute Abend der erste Teil unserer kleinen Reihe durch die Eckstein-Philosophie oder ihr könnt es Leitbild nennen oder Werte, die wir hier als Gemeinde vertreten. Einige von euch waren ja schon dabei am Anfang in den ersten Treffen, die wir hatten, einige nicht, deswegen sage ich es jetzt nochmal, wir hatten schon unsere Dienstphilosophien durchgesprochen, also die Leitbilder unserer Dienste, die wir hier bei der Eckstein-Gemeinde haben, Musikdienst, Willkommensdienst und so weiter. Wir haben das alles durchgesprochen, wieso wir das tun, was die Gründe dafür sind, was die biblischen Leitfäden dafür sind. Und vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen dran erinnern, wenn nicht, wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal auch in den einzelnen Dienstbereichen wiederholen. Und da hatten wir uns zusammengesetzt und uns wirklich Gedanken darüber gemacht, wie können wir diese ganzen Ideen, die wir in den Dienstphilosophien schon gezeigt haben, wie können wir sie so vereinfachen, zusammenbringen in eine Philosophie für die ganze Gemeinde, ohne dass es jetzt ein Mega-Dokument wird, sodass wir wirklich den Kern von dem, nach dem wir eigentlich alle in diesen Dienstbereichen streben, dass wir diesen Kern wirklich treffen. Und da hatten wir uns an einem segensreichen Mittwochvormittag mal zusammengesetzt und die Köpfe zusammengesteckt und haben diese Dienstphilosophie, diese Philosophien zusammengefasst in drei Punkte, die wir, heute ist der erste, denn die nächsten beiden Sonntage werden die nächsten beiden Punkte sein. Und diese Ausrichtung der Gemeinde, also das, was uns ausmacht, das, was unser Denken als Gemeindeleitung ausmacht, das, was hoffentlich auch euer Denken dann ausmacht, wenn ihr das auslebt, lässt sich an dem Akronym von Eckstein Gemeinde Berlin, also EGB, gut festmachen. Und zwar ist das E für Evangelium zentriert. Evangelium zentriert, das ist heute die Botschaft. Wir als Eckstein Gemeinde sind Evangelium zentriert und wir werden heute Abend hören, was das alles bedeutet. Dann das G ist Gott fokussiert, also Evangelium zentriert, Gott fokussiert. Und das B ist dann, vielleicht könnt ihr es erraten, Beziehungen orientiert. Also Evangelium zentriert, Gott fokussiert, Beziehungen orientiert. Und heute wollen wir uns diese Ausrichtungen über das Evangelium anschauen. Ja, weil jede dieser Ausrichtungen hat ganz spezielle Gründe, wo sie herkommen. Ja, das sind nicht nur unsere Ideen, die wir jetzt als, weil es so cool zu unserem Akronym passt, sondern das sind, wir wollen euch zeigen, dass diese Dinge wirklich das ist, was die Bibel, was den christlichen Dienst an dem Herrn ausmacht. Wie gesagt, heute wollen wir mit dieser ersten Ausrichtung beginnen. Wir sind als Eckstein-Gemeinde Evangelium zentriert. Also die Bibel lege ich jetzt nur weg, nicht weil ich sie nicht zitiere, sondern weil hier das Ding so wackelt. Hier vielleicht sei noch kurz dazu gesagt, Evangelium zentriert ist ein geflügeltes Wort, was man in vielen Gemeinden heutzutage findet. Wir sind alle irgendwie evangeliumzentriert. Wir hatten es evangeliumzentriert genannt, nicht weil wir auf den Wagen aufsteigen wollen von irgendwelchen modernen Gemeindewesen, sondern ich möchte euch zeigen, dass das nämlich genau das ist, was ein Christ tut aus der Bibel. Wir sind evangeliumzentriert. Wir werden uns dieses Thema, wir sind evangeliumzentriert, oder diesen Aspekt, diese Säule, was uns als Gemeinde ausmacht, wir werden sie in fünf Aspekten anschauen. Es gibt fünf Aspekte zu diesem Thema, das wir uns heute notieren müssen. Und wenn ihr eure Stifte dabei habt, dann könnt ihr ruhig mitschreiben. Den ersten Aspekt, das unsere Ausrichtung ausmacht, ist, das Evangelium ist die Botschaft der Bibel. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir sagen, wir sind evangeliumzentriert. Ja, ich fasse kurz diesen Punkt zusammen, bevor ich ihn in Detail aufbreche. Wir sind evangeliumszentriert, weil die Bibel evangeliumszentriert ist. Das ist die Botschaft der Schrift. Sie hat einen roten Faden und der rote Faden ist in dem Evangelium Jesu Christi zu finden. Also das Evangelium ist die Botschaft der Bibel, ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, das Evangelium resultiert in neuem Leben. Ich werde dazu noch was sagen. Es resultiert in neuem Leben. Das ist ein guter Grund, den wir wissen müssen. Und dann kommen drei Beeinflussung oder drei Resultate von dem, dass das Evangelium die Botschaft ist und in neuem Leben resultiert. Und das erste ist, das Evangelium beeinflusst mein inneres Leben. Es beeinflusst mein inneres Leben, mein Denken, meinen inneren Menschen. Das Evangelium beeinflusst mein äußeres Leben. ist das Ausleben von dem, was das Evangelium in mir getan hat, und das Evangelium beeinflusst mein vertikales Leben, also meine Beziehung nach oben. Lass uns gleich mal anfangen mit dem ersten Punkt. Das Evangelium ist die Botschaft der Bibel. Schlag mal im Lukas-Evangelium auf, Kapitel 24, Verse 25 bis 27. Hier werden wir uns ein bisschen genauer anschauen oder ganz kurz drauf eingehen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Es ist nach Jesu Kreuzigung, nach Jesu Tod. Er ist noch nicht auferstanden. Und zwei von seinen Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, sind auf dem Weg nach Emmaus in eine Stadt. Vielleicht ist es ihre Heimatstadt. Und sie unterhalten sich über das, was geschehen ist. Und sie sind sehr, sehr traurig und hoffnungslos. Auf dem Weg nach Emmaus begegnet ihnen dort Jesus. Sie erkennen ihn erstmal nicht, weil er möchte nicht, dass sie erkennen. Und er redet mit ihnen über alles das, was geschehen ist. Und dann Vers 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus zeigt hier in meisterhafter Art und Weise diesen verdutzten Jüngern, dass der rote Faden durch die Bibel und die damaligen Schriften, von denen er hier redet, ist das Alte Testament, dass der rote Faden er ist. Das bedeutet nicht, dass jeder Text von Jesus Christus spricht, sondern er sagt, was sich im Alten Testament, was sich in den Schriften auf ihn bezieht. Es ist der rote Faden durch das Alte Testament. Und jeder, der die Bibel schon einmal von vorne bis hinten durchgelesen hat, der weiß das. Du kannst einen roten Faden in dieser Botschaft finden, und das ist in dem Messias, in Jesus Christus zu finden. Wir wissen natürlich alle, oder viele von euch würden sagen, das Neue Testament hat dies als Botschaft. Ja? Das Neue Testament hat Jesus Christus als Botschaft. Dort ist diese Botschaft realisiert, dort finden wir ihn. Weil wir dort seinen Namen sehen, dort hören wir von seinen Werken, wie er am Kreuz gestorben ist, wie er auferstanden ist. Und wir sehen, wie er mit seinem Leben für unser Leben bezahlt. Das ist die ganze Botschaft vom Neuen Testament, dreht sich um ihn und um diese großartige Nachricht. Also die Botschaft, vielleicht nochmal kurz für euch zur Erinnerung, die Botschaft, die wir mit Jesus Christus im Zentrum finden, die ist relativ einfach. Die ist einfach erklärt. Es fängt mit Gott an. Gott schuf uns als Menschen. Er schuf dich und mich in seinem Ebenbild. Zu seiner Ehre, sodass wir für alle Ewigkeiten ihn genießen können. Er hat den Menschen erschaffen, um ihnen das Allerbeste zu geben, was es je nur gibt. Und das ist er selber. Das ist, was Gott gemacht hat. Und der Mensch, den Gott erschaffen hat, in seinem Ebenbild, zu seinem Gehorsam, damit er Freude in ihm findet, tat was? Er wandelte in Ungehorsam und brachte somit Sünde in die Welt. Eine Korruption, welche die ganze Welt preisgab zum Verfall. Und seither gibt es Tod und Gericht und Krankheiten. Und seitdem her ist alles schlecht gelaufen. Das Dritte, was diese Botschaft ausmacht, ist Sünde. Und das ist, was hier dann passiert. Sie herrscht nämlich in uns. Es ist nicht ein einmaliger Event, der alles kaputt gemacht hat, sondern die Sünde ist etwas, was in uns tagtäglich herrscht, was in den Menschen, die ohne Jesus Christus sind, was sie versklavt und was sie antreibt, die Dinge zu tun, die sie tun. Alle Menschen sind vollkommen durchtränkt von dieser Sünde. Es macht es unmöglich, mit Gott zu kommunizieren, und es macht es unmöglich, mit Menschen zu kommunizieren. Es macht es unmöglich, Beziehungen zu halten. Es ist eine Schuld, welche wir niemals begleichen können. Sie entfremdet uns von Gott und sie entfremdet uns von Menschen, und nichts können wir dagegen tun. Sie verdammt uns sogar in alle Ewigkeiten vor einem heiligen Gott, der vollkommen gerecht ist und ein vollkommen guter Richter. Er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Und dann kommt hier aber der Knackpunkt der Botschaft von Jesus Christus. Gott aber. Epheser 2, Vers 4, die ersten beiden Worte sind die besten Worte, die es in der ganzen Bibel gibt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, schickt eine Lösung. Sich selbst. Für die Menschen ist es unmöglich, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Er schickt sich selbst in Jesus Christus, damit er unsere Schuld nimmt, sie abbezahlt und uns noch mehr gibt, für was wir nicht verdient haben. Und alles das aus reiner Gnade. Alles das unverdient. Es ist ein reines Geschenk. Er hat seinen Sohn am Kreuz bezahlen lassen, damit du und ich frei sein können. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die das Neue Testament eindeutig und sehr deutlich aufzeigt. Aber, wie Jesus Christus hier schon gezeigt hat, finden wir das auch schon im Alten Testament. Dort finden wir es nicht realisiert in dem Sinne von, wir sehen die ganzen Details, sondern wir finden es antizipiert, also vorweggenommen. Es ist etwas, was wir als Vorschatten sehen, in variierendem Detail. Zum Beispiel in 1. Mose 3, Vers 15. Wenn ihr flink seid, könnt ihr kurz da aufschlagen. Dort finden wir das erste Evangelium. Dort finden wir das erste Mal, dass Jesus Christus als Messias dargestellt wird. Wir wissen seinen Namen noch nicht, aber wir wissen, dass es jemanden geben wird, der dem Satan den Kopf zertreten wird, der ein Ende setzen wird, der der Sünde ein Ende setzen wird. Das ist schon in 1. Mose 3, Vers 15 zu finden. Direkt nach dem Sündenfall. Ein weiteres Beispiel davon, im gleichen Kapitel, Vers 21, bekleidet Gott den Menschen nach dem Fall. Der Mensch ist gefallen und er assoziiert seine Nacktheit mit Sünde und versucht sich mit Blättern zu bekleiden. Und was macht Gott? Er bringt das erste Opfer da, er schlachtet ein Tier, um das Fell von diesem Tier den Menschen zu geben und sie zu begleiten. Das ist ein Vorschatten für das, was Jesus Christus später tun würde. Dass er seine Gerechtigkeit uns gibt und uns umkleidet, damit wir nicht mehr in Sünde gefunden sind. Und dann in 1. Mose 6, die rettende Arche. Ja, Gott beschützt diese 6 Menschen in dieser Arche vor seinem Gericht. Das ist auch ein Vorschatten. Oder der Nachkomme Abrahams, der in 1. Mose 12 versprochen wird. Es wird von einem Samen gereden, nicht von vielen Samen, sondern von einem, der kommen wird. Und dann finden wir auch in Abrahams Geschichte, in 1. Mose 22, als weiteres Beispiel, den Widder, den Gott schenkt, anstatt seinem Sohn, den Abraham bereit war zu opfern. Auch ein Vorschatten. Oder denk mal an das Passahlamm. Ja, das Passahlamm, das in Ägypten geschlachtet werden musste und das Blut vor die Tür geschmiert werden musste, damit der Todesengel vorbeigeht. Dieses Passahlamm ist so oft mit Jesus Christus verglichen. Ja, Jesus Christus ist antizipiert, ist vorweggenommen im Alten Testament. Die Botschaft der ganzen Bibel ist von 1. Mose bis hin zum Offenbarung über ihn. Und so schreibt Johannes im ersten Johannesevangelium in Johannes 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann in Vers 14 schreibt er und sagt, wer dieses Licht ist, wer dieses Wort ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt im Grunde dasselbe aus. Er greift zurück vor 1. Mose und sagt, dort existierte Jesus schon. Und er sagt, es ist jetzt erschienen. Und dieser gleiche Johannes schreibt dann den letzten Brief oder das letzte Buch der Bibel in Offenbarung. Und einen der letzten Verse, Offenbarung 22, Vers 16 bis 17, redet Jesus durch ihn selber und er sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst und das ist in ihm. Jesus Christus ist das Zentrum der Bibel. Das Evangelium von ihm ist das Zentrum der Bibel. Es ist das Zentrum der Menschengeschichte. Von Anfang bis zum Ende, der rote Faden. Das Evangelium ist aber nicht nur eine theologische Idee oder eine Weltanschauung, die man vertreten könnte. Es ist weitaus mehr. Schlag mal Römer 1 auf. Römer 1, 16 bis 17. Bekannte Verse. Dort schreibt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium von Jesus Christus ist mehr als eine Weltanschauung. Es ist nicht so wie im Islam oder in anderen Religionen, die eine Weltanschauung vertreten, die du glauben kannst oder nicht glauben kannst und danach leben kannst oder nicht leben kannst. Aber das Evangelium ist weitaus mehr. Das ist die Kraft Gottes, in der er Menschen erneuert. Und das bringt uns zum zweiten Aspekt von einem evangeliumzentrierten Leben. Und das ist, dass das Evangelium in Leben resultiert, in neuem Leben. Das Evangelium resultiert in neuem Leben. Römer 5, Vers 6. Dort steht: Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für wen gestorben? Für Gottlose. Für Gottlose. Und so wart ihr allemal, oder vielleicht seid ihr immer noch so. Gott hat dich und mich in Jesus Christus zu einem neuen Menschen gemacht, indem er mich und dich versöhnt hat mit Gott. Aufs Neue versöhnt hat. Und daraus entsteht nun neues Leben. Das ist nicht nur ein Richter, der sagt, du bist nicht mehr schuldig, sondern es ist ein Richter, der sagt, du bist nicht mehr schuldig, und er macht dich von innen heraus zu einem komplett neuen Menschen. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dieser Punkt ist nicht nur die Hoffnung des Evangeliums, sondern es beantwortet auch eine ganz wichtige Frage. Und diese Frage lautet: Wie ist es möglich, dass ich als gefallener Mensch Gott mit guten Werken dienen kann, ihm zur Ehre? Die Antwort ist einfach. Es ist möglich, weil er uns neues Leben schenkt. Es ist möglich, weil er uns einen neuen Menschen macht. In Hebräer 13, Vers 20 bis 21 schreibt der Herr Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes, genau zu diesem Thema. Er sagt: Der Gott des Friedens, das ist Teil von seinen Grüßen am Ende, er schreibt ihn: Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch wen? Durch Jesus Christus. Habt ihr gesehen, Vers 21? Indem er in euch wirkt. Er wirkt in euch, damit ihr ihm wohlgefällig wandeln könnt. Und das tut er nur, oder das kann er nur tun, weil er in euch neues Leben bewirkt. Also das Evangelium macht neu und beeinflusst dein Leben. Es beeinflusst dein Leben in Bezug auf dein Inneres, es beeinflusst dein Leben in Bezug auf dein Äußeres und auf dein vertikales Leben. Und hört das vielleicht gut, diese drei Punkte, die wir jetzt durchgehen werden, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Weil wir können alles das, was ich bisher gesagt habe, das können wir alles glauben. Wir können das alles intellektuell verarbeiten, vielleicht auswendig predigen können und wissen, und trotzdem können wir damit in die Hölle gehen. Das reicht noch lange nicht aus. Das ist nicht alles. Ich kann das wie eine Gebetsmühle von mir rattern und trotzdem nicht im Glauben sein. Mein Glauben wird dadurch deutlich, durch diese nächsten drei Punkte, weil das Evangelium Gottes, das Evangelium in Jesus Christus, bewirkt wirklich neues Leben mit neuen Dingen. Und diese haben was mit meinem inneren Denken zu tun, mit meinem äußeren Denken, mit der Art und Weise, wie ich nach oben hin mein Leben lebe. Der dritte Aspekt nun von einem evangeliumzentrierten Leben ist, dass das Evangelium mein inneres Leben beeinflusst. Im Endeffekt sagt, evangeliumzentriert zu leben, bedeutet im Vertrauen auf die durch Blut, dieses Blut von Jesu erkaufte Gnade und Gottes Versprechen zu leben. Im Vertrauen darauf zu leben, dass Jesus gestorben ist und im Vertrauen darauf zu leben, dass Gott Versprechen uns gegeben hat, die für immer wahr sein werden. Was meine ich damit? Wir werden das ein bisschen detaillieren. Es bedeutet, dass Gnade mein Denken verändert. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst, auf meine Ideen, auf die Ideen dieser Welt, sondern ich verlasse mich nun auf den, der alles, das er begonnen hat, auch wirklich vollenden wird, wie er es im Philipperbrief schreibt. In Titus 2 nennt Paulus Jesus die erschienene Gnade Gottes. Und wir hatten letztens schon darüber gesprochen. Und diese Gnade verändert etwas in uns. Ich lese es nochmal, Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Und das ist, hier ist von Jesus Christus die Rede. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Also sie bringt uns Heil, ja, das würden wir noch verstehen. Und dann das wirklich Sonderbare, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das Evangelium von Jesus Christus hat Resultate in deinem Leben. Wie kann Gnade uns in Zucht nehmen? Wie kann Gnade dich und mich in Zucht nehmen? Wie kann Gnade aus mir, aus diesem Sünder, der ich war und der ich immer noch bin, wie kann es einen neuen Menschen machen? Wer die Gnade Gottes in Jesus Christus verstanden hat, wer verstanden hat, wer er war vor seiner Errettung, wer verstanden hat, wie groß dieses Geschenk ist, das er uns gegeben hat, wer erkannt und geschmeckt hat, dass das, was ihm gegeben wurde, unbezahlbar war und das, was ihm nun gegeben wird, das, was ihm genommen wurde, unbezahlbar war und das, was ihm gegeben wird, wieder unbezahlbar ist, der hat die Güte Gottes verstanden und geschmeckt. Und wer diese Güte Gottes geschmeckt und verstanden hat, der wird sein Leben ändern. Das ist, was Paulus in Römer 2 deutlich macht. Dort redet er nämlich von Buße. Und er sagt nicht, die Gesetze Gottes treiben uns zu Buße. Er sagt nicht, hier sind die ganzen Listen von Dingen, die ihr beachten müsst und tun müsst, und das muss euch zur Buße zwingen, weil ihr nicht so seid wie das. Ja? Ihr müsst. Sondern er sagt was? Er sagt, es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße treibt. Weil wenn ich verstanden habe, dass Gott trotzdem, wie wir vorher gesungen haben, trotzdem, dass er mich kennt, mich jetzt in diesem Moment trotzdem noch liebt, und für alle Ewigkeiten so lieben wird, obwohl er genau weiß, wie dein und mein Herz ist, wie wir denken, wie wir handeln, was wir nicht tun und was wir tun. Wenn wir das wirklich verstanden haben, wenn wir das Gewicht dieser Gnade verstanden haben, das ist, was uns Buße bringt, das ist, was uns zu Buße treibt, das ist, was sagt, ich möchte mein Leben völlig ihm übergeben. Und deswegen hat das Evangelium eine richtige Auswirkung für unser Leben. Es ist die Güte Gottes, die uns zu Buße treibt. Also Evangelium zentriert zu leben bedeutet, ein Leben im Glauben an und im Vertrauen auf Gottes Güte zu leben. 2. Korinther 5, Vers 21 schreibt Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wozu? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Seht ihr? Das Resultat von dem Evangelium ist, damit wir gerecht leben, damit wir gottähnlich leben, damit wir verändert werden. Jesu Tod und Auferstehung macht dich zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist eine unumstößliche Verheißung. Und die Apostel waren so dermaßen davon überzeugt, dass Paulus diese mächtigen Worte in Römer 8, Vers 28 bis 29 schrieb. Er schrieb folgendermaßen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wow, da sind viele Leute mit dabei, ja. Ich komme zum Glauben und alles läuft ganz gut, ja. Alles läuft nur noch schön. Nein, nein. Das ist nicht, was er sagt hier. Er sagt, es wird dir zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann beschreibt er genau, was das Beste ist. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die Verheißung. Das ist die große Verheißung, das große Versprechen für dein und mein Leben. Gott ist damit beschäftigt, uns in sein Ebenbild zu schneiden, zu schleifen, zu drücken, zu quetschen, zu formen. Alles in unserem Leben, schreibt Paulus hier. Und das ist wirklich, wirklich alles in unserem Leben, dient dazu, um in sein Ebenbild verändert zu werden. Jesus ist gestorben und auferstanden. Das ist das Evangelium. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du ihm gleichgestaltet wirst. Dein Leben kann nicht so bleiben, wie es mal war. Und das fängt hier auf Erden an und endet dann in der Ewigkeit. Und wiederum, alles, wirklich alles, was hier auf Erden geschieht, geschieht aus diesem Grund. Das Gute und das Schlechte. Evangelium zentriert zu leben bedeutet also, dass egal was ich tue, egal was um mich gerade herum geschieht, in all den Momenten, die mein Leben ausmachen, ich mir diese Wahrheit vor Augen male und nach ihr lebe. Jesus ist gestorben und auferstanden, das ist Gnade. Damit ich in sein Ebenbild verändert werde, das ist auch Gnade, durch alles in meinem Leben. Auch das ist Gnade. Es ist von vorne bis hinten nur eine Sache, es ist Gnade. Deinem Leben im Evangelium ist das Festhalten oder der Glaube an dieses sichere Versprechen, dass egal was geschieht, er damit beschäftigt ist, genau in diesem Moment dich in sein Ebenbild zu formen. Und überleg mal, was alles in deinem Leben passiert. Überleg mal alles, was schon geschehen ist. Manchmal denken wir, ja, Gott hat jetzt nun seinen Verstand verloren oder seine Versprechen sind für mich nicht mehr wahr oder ich habe irgendetwas gemacht, um aus diesen Versprechen irgendwie rauszukommen oder dass er mir jetzt nicht mehr das Beste gibt. Das gibt's nicht. Evangelium zentriert zu leben bedeutet, dass ich zu jedem Moment in meinem Leben mir sicher bin und genau weiß, dass das Gottes Ziel ist für mein Leben. Aber vielleicht hegst du noch Zweifel dran und denkst, naja, du kennst mich ja nicht. Ja? Du weißt ja nicht, wie ich denke. Du weißt ja nicht, was für ein Mensch ich bin, wie ich manchmal daneben haue. Du weißt nicht, wie schwach und wie sündhaft ich bin. Ja? Paulus geht auch auf diese Frage ein in Römer 8. Schaut euch Vers 32 an. Dort schreibt er, okay, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Das Argument hier ist vom Stärkeren zum Schwächeren. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, um dieses Ziel in dir zu erreichen. Und wie sollte er dann nicht auch alles andere dazu führen? Was gibt es denn noch mehr, was er tun sollte, als seinen Sohn am Kreuz zu hängen für dich, damit du in sein Ebenbild gestaltet wirst? Und somit kann er auch in allen anderen Momenten in deinem Leben das tun, oder? Es ist gar kein Vergleich. Natürlich kann er das. Klarer Fall. Sicher wird er das tun. Das ist, was Paulus hier argumentiert. Wird er es schaffen, dich durch deine Hausaufgaben und dein Wäscheaufhängen, in den Krankheiten, in schwierigen Beziehungen, in deinen eigenen Schwächen, wird er es schaffen, dies zu überkommen und in dieser Zeit das alles zu verwenden, damit du in ihm gleichgestaltet wirst? Ja. Wieder im 2. Korintherbrief schreibt Paulus noch einmal über dieses sichere Versprechen. In 2. Korinther 1, Vers 20. Er sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott legt seine Hand ins Feuer für dieses Versprechen. Er sagt, ich habe es euch versprochen, ihr werdet das so sein, ihr werdet so sein. Und ich, mein Name, hängt an diesem Versprechen. Nun lass mich vielleicht dich mal fragen, jetzt hier in diesem Moment, wo du da sitzt, lebst du dein Leben nach diesen Verheißungen? nach dieser einen Verheißung, dass Gott alles in deinem Leben dazu verwendet, egal was es ist, um dich in sein Ebenbild zu ändern. Ob du bei deinem weinenden Kind bist oder ob du jemanden trösten musst, der gestorben ist, oder ob dir ein liebender Mensch genommen wurde, oder ob du bei der Arbeit sitzt und deiner Arbeit einfach nachgeht. Egal, was du gerade tust, denkst du eigentlich ständig daran, dass dieser Moment dazu da ist, um dich in sein Ebenbild zu verändern. Wenn du evangeliumzentriert lebst, dann lebst du mit diesem Wissen. Dann lebst du mit diesem Wissen, was deinen inneren Menschen beeinflusst, weil du ständig daran denkst. Es geht um ein Leben im Glauben. Deswegen haben wir das Lied auch vorher gesungen. Im Glauben leben, nicht im Schauen. Das ist der Glaube. Es ist nicht der Glaube an noch mehr Weisheit, nicht noch mehr Reichtum oder noch mehr irgendetwas, sondern es ist der Glaube daran, dass Gott dich in sein Ebenbild verändern wird. Und wenn du etwas für den tagtäglichen Gebrauch benötigst, dann kannst du hier in Jesaja 41, Vers 10 anfangen und dir das immer wieder vor Augen werfen, wo er spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Und das ist, was wir hier als, das ist, was uns hier als Eckstein-Gemeinde wichtig ist. Ein Leben zu leben, welches in jedem Augenblick auf diese sichere Verheißungen Gottes fokussiert ist und drauf schaut. Und das finden wir in seinem unfehlbaren Wort. Im Vertrauen auf die Güte Gottes folgen wir seinem Wort. Evangelium zentriert zu leben hat noch einen zweiten Aspekt, und die werden jetzt immer kürzer. Das Evangelium beeinflusst mein äußeres Leben. Es beeinflusst nicht nur mein inneres Leben, sondern auch mein äußeres Leben. Der Punkt ist genauso wichtig. Evangelium zentriert zu leben bedeutet, die Gnade Gottes in all deinem Tun, Denken und Reden zur Schau zu stellen. Zur Schau zu stellen. Nicht gespielt wie bei einem Theaterstück, sondern angetrieben von der überwältigenden Wahrheit seiner Vergebung, Liebe und Versprechen an dich, den Sünder. Liebst du und lebst du Gnade? Gnade ist dir in dem Punkt so kostbar geworden, dass du sie ausstrahlst und auslebst. Wo du sagst, ich möchte, dass die Gnade Gottes in mir großartig aussieht. Dass alle es sehen. Ich möchte, dass die Menschen um mich herum die Gnade kosten können, die mir selber widerfahren ist. Seht ihr, wenn mir das so wichtig geworden ist, wenn ich es wirklich erkannt habe, wenn ich es geschmeckt habe, dann möchte ich, dass es andere genauso erfahren und schmecken. Und hier geht es nicht nur um Evangelisieren, sondern hier geht es um die Art und Weise, wie ich in der Welt mich bewege. Und vielleicht denkst du wieder, ja, du kennst mich ja nicht. Ich bin eigentlich nicht so eine freundliche, offene, glückliche, zufriedene, einladende, vergebende, liebende oder sanftmütige Person. Das fällt mir wirklich schwer, so zu sein. Und dann hat Johannes im Johannesevangelium gute Nachrichten für dich. Er schreibt dort in Kapitel 1, Vers 16: Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Er hat uns gefüllt aus seiner Fülle heraus. Es hat noch nie irgendetwas mit dir zu tun gehabt. Deine Persönlichkeit, wer du bist, deine Person, wie du vielleicht früher mal warst, ist in dem Fall nicht mehr wichtig. Gott schenkt dir neues Leben. Er schenkt dir Gnade über Gnade aus seiner Fülle. In Jesus Christus hast du alles empfangen, was du benötigst, um diese Gnade nach außen strahlen zu lassen. Brauchst du noch mehr Überzeugung? 2. Petrus. Petrus schreibt auch davon. 2. Petrus 1, Vers 3. Dort schreibt er, dass seine göttliche Kraft uns was geschenkt hat? Alles geschenkt hat. Alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Du hast alles, was du benötigst, empfangen, um gottesfürchtig zu leben. Alles. Nein, nein, du hast mich nicht gehört. Du hast alles empfangen, was du benötigst, um gottesfürchtig zu leben. Du hast mich vielleicht noch nicht ganz verstanden. Du hast wirklich alles empfangen, um gottesfürchtig zu leben. gibt keine Entschuldigungen, die du bringen kannst und sagen kannst, ich bin nicht so eine Person. Ich bin einfach nicht sanftmütig. Ich bin einfach nicht liebend. Ich bin nicht freudig. Gnade muss in dir das produzieren. Und es produziert es in dir. Das ist, was Petrus hier deutlich macht. Also wenn du hier nach dem Gottesdienst herausläufst, hast du sofort eine Möglichkeit, das anzuwenden. Ja, du kannst mit den Menschen um dich herum ein Leuchtturm von Gottes Gnade sein. In der Art und Weise, wie du mit ihnen redest, wie du mit ihnen agierst, wie du dich um Menschen kümmerst, wie du vielleicht auf jemanden zugehst, den du noch nicht so kennst oder vielleicht mit Leuten redest, die dir eigentlich so nicht stehen oder vielleicht jemanden vergibst, der dir etwas quergetan oder quergekommen ist. Du kannst dann, wenn du nach Hause kommst, kannst du gerade weitermachen damit. Und die guten Nachrichten, morgen früh, wenn du aufwachst und zur Arbeit gehst, dann kannst du genau da weitermachen. Du kannst diese Gnade, die dir widerfahren ist, weitergeben und zeigen, weil dir Gnade so wichtig geworden ist. Evangelium zentriert zu leben bedeutet, dass die Menschen um dich herum die Gnade Gottes erfahren werden. Du kannst für sie da sein und tiefe Beziehungen mit ihnen eingehen, über den Schatten deines Egos springen und dich anderen öffnen und ihnen zu dienen, ohne etwas davon zu erwarten, sondern für sie einfach da zu sein. Hör dir an, wie Paulus es für sich ausdrückt. Das ist wirklich sehr ermutigend. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Denn die Liebe des Christus, sie drängt uns. Es drängt mich, ja? Die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben. Und jetzt kommt's. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht mehr um dich. Es geht nicht mehr um dein Leben. Es geht nun um ihn. Gnade produziert Gnade. Das ist, was wir hier sehen. Die Gnade Gottes produziert die Gnade Gottes in dir. Es produziert übernatürliche, Christusähnliche, gottverherrlichende, ungehinderte, strahlende, für alle sichtbare, selbstlose Liebe. Und sie drängt dich förmlich dazu. Und wenn sie es nicht tut, dann ist etwas falsch. Dann hast du vielleicht diesen ersten Punkt noch nicht ganz verstanden, wie groß die Gnade eigentlich wirklich ist. Ich möchte jeden Tag so leben. Du auch? Ich möchte, dass die Menschen um mich herum von Gottes Gnade erfahren. Ich möchte nicht, dass sie mich sehen. Ich möchte, dass sie Jesus sehen. Und das ist, was wir uns hier bei der Eckstein-Gemeinde, was uns hier wichtig ist. Ein Leben zu leben, welches die Gnade Gottes in all unseren Beziehungen, in all unseren Werken und Denken und Tun widerspiegelt. Und diesen Aspekt werden wir, so Gott will, dann in 2 Wochen nochmal genau beleuchten, wenn es um das B von EGB geht, bei Beziehungen. Okay, den dritten Aspekt, und das ist der letzte Punkt für heute, was das evangeliumzentrierte Leben produziert, ist, dass es ein vertikales, es beeinflusst mein vertikales Leben. Es beeinflusst mein vertikales Leben. Das heißt, dass es ein evangeliumzentriert zu leben bedeutet, dass du den Geber dieser Gnade, der diese Gnade gegeben hat, anbetest und hochachtest, ihm wohlgefällig lebst und dich an ihm alleine erfreust. Es ist deine erste Beziehung. Es beeinflusst die vertikale Beziehung immens. Es ist ein Leben in der Vertikalen. Du lebst dein Leben vor einem Publikum, die aus einer einzigen Person besteht, und das ist Gott. Er schaut dir zu in allem, was du tust. Das ist sowohl schön als auch erschreckend. Weil wenn ich mal in mein Leben zurückschaue, selbst als Gläubiger, was ich schon alles gemacht habe, ist das wirklich erschreckend. Und eines Tages werde ich für diese Dinge vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Dein Leben erhöht und verehrt Gott oder es minimiert ihn vor den Menschen. C.S. Lewis hat das mal geschrieben, hat gemeint, ihr müsst euch mal überlegen, dass mit den Menschen, mit denen ihr jeden Tag zu tun habt, mit denen ihr scherzt, mit denen ihr arbeitet, die ihr liebt, die in eurer Familie sind, eure Art zu leben, so wie ihr seid, ist entweder ein Weg, der ihnen hilft, Gott zu kennen oder ihn oder sich von ihm wegzuentfernen und ihn zu hassen, weil sie deine deine Heuchelei vielleicht sehen. Weil sie deine großen Worte und deine großen Gebete sehen, aber dein Leben und deine Liebe überhaupt nicht mit dem übereinstimmt. Wo dann dein Inneres das eine sagt, das Äußere aber was ganz anderes. Seht ihr, ein vertikales Leben hat unendlich weiten Einfluss. Jesus macht diesen Punkt deutlich, wenn er in Matthäus 22, Vers 37 bis 39 sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Was ist da noch übrig? Nichts mehr. Das ist mein ganzes Leben, ganzes Denken, ganzes Lieben, ganze Seele. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Und jetzt kommen die anderen Beziehungen, die horizontalen Beziehungen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus hat die Reihenfolge hier mit Absicht so gewählt. Es fängt an mit der vertikalen Beziehung. Ein evangeliumzentriertes Leben hat diese vertikale Beziehung in allererster Stelle. Und dann kann ich erst meine horizontalen Beziehungen richtig ausleben. Ja, du möchtest ein guter Ehemann zu Hause sein? Du möchtest ein guter Freund sein? Du möchtest ein gutes Mitglied in einer Gemeinde sein? Du möchtest ein guter Diener sein? Es fängt bei Gott an. Deine Beziehung mit Gott ist das allererste, was gefixt werden muss, was fokussiert sein muss. Wenn ich dort nicht stehe und ich feststehe, dann fällt alles andere auseinander. Weil alles andere ist aus Staub gemacht. Diese Liebe, wenn es echt ist, tut alles, tut wirklich alles zur Ehre Gottes. Sie denkt an ihn, sie versucht, seinen Namen zu erhöhen, nicht sich selbst. Und das ist, was uns hier bei der Eckstein-Gemeinde wichtig ist. Ein Leben ausgerichtet auf Gott, damit sein Name erhöht wird und er wirklich alles in allem ist, was wir tun. Und hierzu mehr in der nächsten Predigt, wenn es über das G geht von EGB, wo wir von Gott sprechen. Ich schließe. Wie sieht so ein Leben aus in der Praxis? Ich habe von einem guten Vergleich gelesen, mit dem ihr alle was anfangen könnt. Ja, bitte nicht persönlich, es ist kein persönlicher Angriff. Ich weiß nur, wir sind alle Menschen. Was bedeutet es, selbstzentriert zu leben? Ja, wer weiß nicht, wie selbstzentriertes Leben aussieht? Ja, wer es nicht weiß, kann später zu mir kommen, ich kann es ihm erzählen. Ein selbstzentriertes Leben ist ein Leben, was sich wirklich um sich selber dreht ständig. Ja? Es ist ein Leben, wo ich der König bin und alle mir dienen müssen. Ich habe mein Königreich aufgebaut und alle, die nicht in dieses Königreich passen, die werden erschlagen, erschossen oder irgendwo weggejagt. Ja? Es ist ein Leben, welches bedient werden möchte, was ständig Aufmerksamkeit benötigt. Es ist ein Leben, was grundsätzlich nur an sich selbst denkt. Es ist nicht so, dass selbstzentrierte Personen an nichts anderes denken. Natürlich denken sie daran, was sie essen sollen, was sie anziehen sollen, was auch immer, welche tausende Entscheidungen es im Tag zu fällen gibt. Ja, sie denken nicht immer nur an sich, aber alles, was sie tun, wird durch einen Filter durchgedrückt. Und dieser Filter heißt ich. Das ist der Filter. Und der sitzt über allem. Das ist, was ein selbstzentriertes Leben ausmacht. So ersetzt mal selbst mit Gott. Mit Evangelium. Das ist, was es bedeutet, evangeliumszentriert zu leben. Dass alles, was ich tue in meinem Leben, ist durch diesen Filter gedrückt. Durch diesen Filter der Gnade Gottes in meinem Leben. Durch den Filter von der inneren Gnade, wie ich im Glauben lebe. Und den Filter der äußeren Gnade, wie ich diese Gnade, die mir widerfahren ist, anderen Menschen auch zuteilhaben kann. Und das ist, was wir hier bei der Eckstein-Gemeinde leben und verinnerlichen wollen. Und das ist einer der Grundsätze, einer der Säulen, auf die wir unsere Dienstphilosophien auch aufbauen. Weshalb wir tun, was wir tun. Lass uns kurz noch zusammen beten. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden Punkte. Die werden bestimmt auch sehr spannend sein. Ja, großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir hatten hier in diesem zugegebenermaßen schnellen Tempo, wo wir uns Gedanken machen mussten über, wie das Evangelium unser Leben ändert und was es in uns ändert und wie es in uns Änderungen bewirken soll. Und wir sind überwältigt, Herr, von deiner Gnade. Wir sind überwältigt von deiner Güte uns gegenüber. Wir sind überwältigt, Herr, dass du uns ungerechte Sünder, ungerechte Menschen, unverdienterweise zu deinen Kindern gemacht hast. Dass alles, was wir haben in dieser Welt, wir nicht verdient haben. Nicht eine einzige Unze davon. Nichts davon haben wir jemals für uns selber erarbeitet. Und so wollen wir auch mit anderen umgehen. So wollen wir auch in dieser Welt liebend sein und vergebend sein und genauso agieren, wie du uns jeden Tag behandelst. Nicht mit Erwartungen, sondern Herr, in vollkommener Liebe und Hingabe und Barmherzigkeit und Sanftmut in den Früchten, in der Frucht des Geistes. Hilf uns, Herr. Hilf uns, dass wir danach leben. Als Gemeinde, als Individuen, Herr, dass wir nach außen hin diese Botschaft haben. In deinem Namen. Amen.